Okay, dann hast du das Wort, Tamar.
Ja, guten Abend. Heute soll es um die biblischen Feste gehen und wir wollen auch so ein bisschen sehen, was sozusagen aus dem biblischen Text gemacht worden ist, wie die Feste heute gefeiert werden. Insgesamt gibt es in der Tora 5 Festkalender. Ich habe mich entschieden für den von Levitikus 23, weil das der ausführlichste ist. In der Fußnote sind dann noch angemerkt die kürzeren von Exodus 23 und 34 und Deuteronomium 16, die sich auf die Wallfahrtsfeste beschränken und auch da in ihren Beschreibungen kürzer sind als der Text, den wir in Levitikus haben. Und dann gibt es noch den ja auch ausführlichen Kalender in Numeri 28 bis 29, der alle Feste umfasst, sich aber auf die Opfer, die im Tempel dargebracht werden, konzentriert. Und das ist auch das Thema, mit dem ich gleich einsteigen möchte, mit einem Kommentar von Ramban Nachmanides, einer der wichtigen mittelalterlichen Torah-Kommentatoren, der ursprünglich in Spanien, genauer gesagt in Katalonien, gelebt hat und dann, nachdem er in eines der mittelalterlichen jüdisch-christlichen Religionsgespräche verwickelt wurde, die alles andere als gleichberechtigt damals waren, sondern eigentlich dem Ziel gedient haben, nachzuweisen, dass die Juden irren. Infolge dieses Gespräches wurde er ausgewiesen aus Katalonien und hat dann die letzten Jahre seines Lebens im Heiligen Land verbracht, also ist nach Jerusalem gekommen, wo es bis heute eine Synagoge gibt im jüdischen Viertel der Altstadt, die nach ihm benannt ist, möglicherweise auf die Synagoge zurückgeht, die er gegründet hat. Aber seine Spur verliert sich dann. Wir wissen nicht, ob er in Jerusalem gestorben ist. Es gibt auch eine Tradition, die sagt, dass er in Akko, der Stadt nördlich von Haifa, gestorben ist. Und er war eigentlich von Beruf Arzt, hat aber nebenbei in Anführungsstrichen einen Torah-Kommentar und auch Kommentare zu weiteren Büchern der Bibel geschrieben. Und den Ausschnitt, den ich hier gewählt habe, da setzt er sich genau mit der Frage auch auseinander, wieso haben wir diese zwei ausführlichen Festkalender, den von Levitikus 23 und den von Numeri 28 bis 29? Das ist auch gleich ein Beispiel, wo man sehen kann, wie traditionelle jüdische Exegese nur um die gleichen Probleme erkennt, die moderne Bibelkritik sieht. Da sind dieselben Themen, werden auf unterschiedliche Weise behandelt. Was macht man damit? Und sie aber eben nicht zu der Folgerung kommen, das sind einfach unterschiedliche Quellen ineinander gearbeitet worden, sondern versuchen, das anders zu erklären. Der Text in Levitikus 23 beginnt ja mit spricht zu den Söhnen Israels. In der Einheitsübersetzung hat man sich entschieden, Israeliten zu übersetzen. Das geht auch. Jedenfalls, seit wir beim vorletzten Mal die Gebote hatten, haben wir ja gesehen, man kann nicht die Söhne immer mit Kinder übersetzen, weil manchmal eben auch, in diesem Fall hier, glaube ich, wird es nicht stören, aber man muss damit rechnen, dass es unter Umständen eben ja spezifisch auf Söhne interpretiert wird und von daher habe ich es also so gelassen. Und die Frage, die jetzt Ramban stellt, weil das ganze Buch Levitikus ja im Grunde genommen sich mit Opfervorschriften und gerade auch die Kapitel vorher mit spezifischen Vorschriften für die Priester befassen. Das Kapitel 22, da geht es im Grunde genommen über Dinge, die die Priester spezifisch angehen und auch schon eine Kapitel 21, wen Priester heiraten dürfen. Und irgendwo ist jetzt die Frage, warum wir doch eigentlich gerade hier in der Thematik der spezifischen Gebote für Priester sind. Wieso taucht jetzt ein Festkalender auf, der eingeleitet wird, sprich zu den Söhnen Israels und nicht sprich zu den Söhnen Aarons, den Priestern? Das ist also die erste Frage, die sich für ihn stellt. Und er schreibt dazu, die Priester gehen die Feste nicht mehr an als ganz Israel. Daher werden in diesem Abschnitt nicht Aaron und seine Söhne ermahnt, sondern nur die Söhne Israels, was alle einschließt. Also auch die Priester mehr mit natürlich. Und die Erklärung, wieso passt das jetzt sozusagen, Denn in diesem Abschnitt werden nicht die Zusatzopfer der Feste erklärt. Das wäre ja wieder spezifische Priesteraufgabe, denn die sind ja für die Opfer zuständig. Sondern die Feste werden hier im Buch Levitikus erwähnt, weil sie Tage der Opfer sind. Also es wird sozusagen einerseits gerechtfertigt, dass sie eben ja in diesem auf die Priester konzentrierten Buch was zu suchen haben. Und es wird auf die Opfer hingewiesen, nämlich mit zwei Versen. Vers 8, wo es heißt, und ihr sollt ihm ein Feueropfer darbringen. Und am Ende des Abschnitts in Vers 37, wo es heißt, dies sind seine Feste, die ihr heilige Lesung nennen sollt, zu ihm Feueropfer darzubringen, Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer. Also in dem Sinne fällt das nicht aus der Thematik vom Buch Levitikus heraus, aber er schreibt dann eben weiter. Aber sie werden nicht ausführlicher behandelt, um die Zusatzopfer zu erläutern. Also neben dem täglichen Opfer haben die Feiertage noch spezifische Opfer und die werden eben nicht hier erwähnt. Und die Erklärung, die Ramban jetzt bringt, ist, denn sie sollten in der Wüste nicht dargebracht werden. Aber nachdem im Buch Numeri die aufgezählt werden, die in das Land kommen würden, nämlich in Numeri 26, und angeordnet wurde, unter diesen verteile das Land, werden alle Zusatzopfer im Wochenabschnitt Pinchas erläutert, damit sie sie im Land sofort und für alle Generationen darbringen. Also er versucht das Problem mit diesen beiden unterschiedlichen Festkalendern und auch damit, dass der Text, der die Opfer aufzählt, gerade nicht im Buch Levitikus ist, wo er ja eigentlich logischerweise hingehören würde, zu sagen, das Buch Levitikus, so wie es in der Tora heute steht, enthält Offenbarung, die am Sinai gegeben ist. Das fängt damit an, mit der Einweihung des Bundeszeltes am Sinai. Und es endet auch damit, dass das die Gesetze sind, die Gott Mose am Sinai gegeben hat. Während der Festkalender aus in Numeri 28 und 29, der die Opfervorschriften für die Feiertage bringt, der wird einen Moment vor dem Einziehen ins Land gesagt. Und zwar nachdem die Israeliten ein zweites Mal gezählt worden sind, nämlich nach der Geschichte mit der gescheiterten Landnahme, wo die Kundschafter den Israeliten Angst gemacht haben und gesagt haben, ihr könnt nicht in das Land einziehen und deswegen müsst ihr noch 40 Jahre in der Wüste ziehen. Und da sterben ja auch eine Menge bei. Und danach wird dann eben nach den 40 Jahren, als alle die gestorben sind, die sterben mussten, wird nochmal gezählt, wie viele Menschen und eigentlich wie viele Männer jetzt jeder Stamm zählt. Und danach kommen die Opfervorschriften. Und daraus leitet Ramban ab zu sagen, also weil es im Levitikus, was in der Wüste spielt, da sollten diese Opfer noch gar nicht dargebracht werden. Aber jetzt in dem Moment, wo wir geblieben sind mit der Generation, die ins verheißene Land einziehen wird, da können wir jetzt die Opfer, die dann im Land gebracht werden sollen, einführen. Er steht vielleicht auch im Hintergrund, dass für Ramban eigentlich der Meinung ist, dass im Prinzip alle Gebote gegeben sind für das Leben der Israeliten im verheißenen Land. Und sie weder auf dem Zug durch die Wüste verpflichtend waren, noch theoretisch verpflichtet wären, wenn man nicht im Land lebt. Und sagt, dass das eigentlich erst eine rabbinische Vorschrift ist, dass sie auch außerhalb des Landes gehalten werden. Also er gibt da schon dem Land als sozusagen dem idealen Ort, für den die Tora gedacht ist, nochmal einen besonderen Hintergrund. Und von dem Hintergrund muss man wohl auch hier die Interpretation, was die Festopfer angeht, verstehen. Also das ist die Einleitung, wie also da versucht damit klarzukommen, dass es in zwei verschiedenen Büchern der Tora zwei Festkalender mit unterschiedlichen Schwerpunkten gibt. Ist das so einigermaßen klar oder noch einfach zu verwirrend? Ja, dann würde ich das jetzt so in Abschnitten nach den einzelnen Festen durchgehen. Wir können uns natürlich nicht alles ansehen und ich habe auch zum Schabbat habe ich gar nichts gebracht, weil ich denke, das ist ein Thema, was so im Allgemeinen vielleicht bekannt ist und auch zu Pessach relativ knapp und mich mehr auf die Sachen konzentriert, die vielleicht weniger bekannt sind. Also, wenn Sie die Bibel dabei haben, können Sie auch gerne dann in Levitikus 23 mitlesen. Wir haben also erst in Vers 3 die Erinnerung an den Schabbat und es kommt eigentlich nochmal eine neue Einleitung, wo die Feste, die eben, der Schabbat steht immer so ein bisschen dazwischen. Er ist ob er mit in den Festkalender mit eingerechnet wird oder eine Sache für sich ist, weil er ja jede Woche wiederkehrt. Darum kommt dann in Vers 4 nochmal eine eigene Einleitung und da geht es dann mit dem ersten Fest los in Vers 5. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, in der Abenddämmerung, ist Pessach für den Herrn. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag habt ihr heilige Versammlung. Ihr dürft keine schwere Arbeit verrichten. 7 Tage hindurch sollt ihr ein Feueropfer für den Herrn darbringen. Am 7. Tag ist heilige Versammlung. Da dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten. Und die genaueren Pessach-Vorschriften erscheinen natürlich im Rahmen der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. In Exodus 12 bis 13 wird da noch viel mehr zugesagt. Was wir hier sehen und was auch in Exodus 12 bis 13 klar ist, dass es eigentlich zwei Feste sind, die ja auch hier durch unterschiedliches Datum voneinander getrennt werden. Am 14. Tag des ersten Monats in der Abenddämmerung, das heißt genau am Übergang vom 14. zum 15. Tag, denn der jüdische Tag fängt ja mit dem Abend an, ist das Pessach. Und was Pessach genau bedeutet, wird hier im Grunde genommen vorausgesetzt. Man geht nicht, ob das nur das Opfer meint, ob das die Bezeichnung für den Festtag ist. Und danach dann sozusagen, wenn die Nacht eingetreten ist mit dem 15. Tag, beginnt das Fest der ungesäuerten Brote, das darin besteht, dass man 7 Tage lang eben nur ungesäuertes essen soll und der erste und der 7. Tag auch Feiertage mit Arbeitsverbot sind. Und das ist natürlich etwas, was so bis heute eingehalten wird, auch die Speisevorschriften eben, dass man in der Pessachwoche nur ungesäuertes Brot und auch keine sonstigen gesäuerten Sachen, also Teichwaren zum Beispiel würde man nicht essen, Bier, weil das aus Hefe gemacht ist, gehört auch zu den Sachen, die am Pessach nicht gegessen werden. Also das sind die Dinge, die unter gesäuertes fassen. Und da ist natürlich jetzt für die Zeit, in der es keinen Tempel mehr gibt, ist natürlich die große Frage, was macht man mit dem Pessach? Das war ja das Opfer, das im Tempel dargebracht wurde und das geht ja nicht mehr. Und da hat dann das rabbinische Judentum, das findet man dann in der Mishna zu Pessach, im Grunde genommen als Alternative den Sederabend, wie wir ihn heute kennen, also ein feierliches Mahl, was es wohl auch zur Zeit des Tempels gegeben hat, aber in dessen Mittelpunkt eben nicht mehr das Pessachopfer steht, das es ja nicht mehr gibt, sondern das Essen der ungesäuerten Brote, der Matzot, mit dem Bitterkraut dazu. Also die Dinge, die so ein bisschen mehr am Rand gestanden haben, dass man die zusammen mit dem Pessachopfer, mit dem Pessachlamm isst, rücken jetzt eigentlich in den Mittelpunkt. Und darum herum hat sich im Laufe der Jahrhunderte der lange Text der Haggadah entwickelt, wo eben auch die Geschichte des Auszugs aus Ägypten erzählt wird. Und ich habe ja nur so als ganz prägnante Zusammenfassung sozusagen die Mitte der Haggadah genommen. Die Haggadah ist eigentlich so wie eine Zwiebel. Die ältesten Teile sind in der Mitte. Und am Anfang und am Ende hat man immer wieder neu hinzugefügt, sodass man also gerade in der Mitte sozusagen um das eigentliche Abendessen herum die zentralen Dinge sieht. Und da finden wir von Rabban Gamliel, der sagt, was sozusagen die Mindestdinge sind, die man besprechen muss. Rabban Gamliel lehrte: Wer folgende drei Dinge am Pessach nicht bespricht, der hat seine Pflicht nicht erfüllt. Und diese sind es: das Pessachopfer, die Matzah und das Bitterkraut. Und hier sehen wir jetzt natürlich, Rabban Gamliel sagt das vor dem Hintergrund, der Tempel steht nicht mehr, denn er sagt, das Pessachopfer, welches unsere Vorfahren gegessen haben, als noch der Tempel stand. Worauf deutet es hin? Und in Erinnerung an das Pessachopfer ist es üblich, einen angebratenen Knochen auf dem Teller liegen zu haben. Meist nimmt man einen Hühnerknochen und durchaus auch absichtlich keinen Lammknochen, um klarzumachen, das ist nicht mehr das Opfer, denn das dürfte ja nur im Tempel geschlachtet werden. Und gerade deswegen eben einen Knochen von einem anderen Tier zu nehmen. Für Vegetarier gibt es auch schon andere Lösungen. Also man kann gekochtes oder gebackenes nehmen, wenn man eben ein Problem mit dem Hühnerknochen hat. Ja, und dann kommt die Erklärung dazu, also es ist dann üblich, diesen Knochen oder was man eventuell als Ersatz nimmt, hochzuheben, zu zeigen der ganzen Tischgemeinschaft. Und dann kommt die Erklärung, Es deutet darauf hin, dass der Heilige, gepriesen sei er, in Ägypten über die Häuser unserer Väter hinwegschritt. Und dieses Hinwegschritt ist eben das hebräische Verb Passach, wo eben der Name des Pessach herkommt. Und das haben wir in Exodus 12, 27. Und ihr sollt sprechen, es ist das Überschreitungsopfer, eben das Sevach Pessach. Also Sevach ist immer noch ein Schlachtopfer und das den spezifischen Namen Pessach hat. Dem Ewigen zur Ehre, der hinwegschritt, Passach, über die Häuser der Kinder Israels in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser verschonte. Und das Volk neigte und bückte sich. Das heißt, das Pessachopfer, beziehungsweise der Knochen, der daran erinnert, stellt den Moment dar, wo die Befreiung geschieht. Und der auch eigentlich, so wie es in Exodus geschildert wird, ein gefährlicher Moment ist. Denn die Erstgeborenen der Ägypter sterben ja. Und die Israeliten mussten das Blut der Lämmer an die Türen tun, um selber geschützt zu sein, eben damit der Herr bzw. sein vernichtender Engel hinübergeht, Passach, über ihre Häuser und ihnen nichts geschieht. Also das ist, in dem Sinne ist das Lamm selber ist die Erinnerung an den Moment, wo sich eigentlich entscheidet, wer befreit werden wird und wer sterben wird, und damit auch nochmal so im Hintergrund zeigt, so ganz einfach ist die Pessach-Geschichte auch nicht. Die hat auch ihre Opfer. Sollte man auch nicht vergessen. Dann kommt als zweites die Matzah, das ungesäuerte Brot, wo es dann formuliert wird, diese Matzah, die wir essen, worauf deutet sie hin? Sie deutet darauf hin, dass der Teig unserer Väter nicht Zeit hatte, um zu säuern, dass schon der König aller Könige, der Heilige gepriesen sei er, sich offenbarte und sie erlöste. Wie es heißt in Exodus 12, 39, sie buchen von dem Teige, den sie aus Ägypten mitgenommen, ungesäuerte Brote. Denn er war noch nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten hinausgetrieben wurden und sich nicht aufhalten konnten. Nicht einmal Wegzehrung konnten sie sich bereiten. Also das ist die traditionelle Erklärung für das ungesäuerte Brot, dass im Moment der Befreiung keine Zeit war, noch durchgesäuertes Brot zu backen, sondern man sich beeilen musste und von daher den ungesäuerten Teig genommen hat. Also die Matzah ist, könnte man sagen, schon ein Stück weiter als das Pessachopfer. Die bezeichnet im Grunde genommen die Befreiung, und viele Ausleger sagen auch wirklich, das ist irgendwo der Preis für die Freiheit. Man ist ein bisschen weniger luxuriös, könnte man sagen. Und es bleibt einem das ungesäuerte Brot Mindestmaß zu essen. Und es wird ja auch später während des Wüstenzuges immer wieder geschildert, wie die Israeliten weinen. In Ägypten hatten wir Fleischtöpfe und Melonen und Gurken und ich weiß nicht, was alles zu essen. Das ist doch viel besser als das Manna, das wir dauernd haben. Also da sieht man auch, trotz der Sklaverei bleibt, gehungert haben sie in Ägypten offensichtlich nicht. Und von daher kommt dann auch die Sehnsucht, das ist doch eigentlich auch eine Sklaverei, wenn sie nicht allzu brutal ist, kann bequemer sein, solange man genug zu essen hat und ein Dach über dem Kopf hat, als eben die Unbehaustheit der Wüste mit einem nicht gesäuerten Brot zu haben. Also das alles steckt auch in der Matzah drin. Und dann kommt dazu das Bitterkraut, der Maror. Dieses Bitterkraut, das wir essen, worauf deutet es hin? Es deutet darauf hin, dass die Ägypter unseren Vätern das Leben verbitterten. Das ist nämlich das Verb Mareru, wo dann das Wort Bitterkraut Maror herkommt. Wie es heißt in Exodus 1,14, wo eben der Beginn der Unterdrückung geschildert wird, sie verbitterten, Vaye Mareru, ihnen das Leben durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und allerlei Arbeit auf dem Feld, außer den sonstigen Arbeiten, die sie ihnen mit Strenge aufbürdeten. In dem Sinne geht das Bitterkraut noch mal ein Stück eigentlich am weitesten in die Vergangenheit zurück, nämlich um daran zu erinnern, wie bitter eben denn doch die Sklaverei in Ägypten war. Also die drei Dinge, die wichtig sind, zeigen drei Etappen. Sie zeigen die Sklaverei selber mit dem Bitterkraut. Sie zeigen den Moment, wo es sich entscheidet, ob die Befreiung kommen wird, mit dem Pessachopfer, und sie zeigen den Auszug in die Freiheit mit der Matzah. Und darum sind sie eigentlich alle zusammen, zeigen sie sozusagen den ganzen Prozess an. Ja, das war also dieses Minimum, was ich zu Pessach sagen wollte. Sind da noch Anmerkungen, Nachfragen dazu? Gut, dann denke ich, können wir mit dem nächsten weitermachen. Das ist ja genau die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die Omer-Zählung. Das ist sicher etwas, was weniger bekannt ist. Wenn wir uns da mal den Text ansehen, es geht also weiter ab Vers 9. Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und wenn ihr dort die Ernte einbringt, sollt ihr dem Priester die erste Garbe eurer Ernte bringen. Er soll sie vor dem Herrn emporheben, damit ihr Wohlgefallen findet. Am Tag nach dem Schabbat soll sie der Priester emporheben. Am Tag, an dem ihr die Garbe emporhebt, sollt ihr dem Herrn auch ein fehlerloses einjähriges Schaf als Brandopfer herrichten, dazu als Speiseopfer 2 Zehntel Weizenfeinmehl, das mit Öl vermengt ist. Das Ganze soll ein Feueropfer für den Herrn zum beruhigenden Duft sein. Dazu kommt ein Viertel Hin Wein als Trankopfer. Vor diesem Tag, bevor ihr eurem Gott die Opfergabe gebracht habt, dürft ihr kein Brot und kein geröstetes oder frisches Korn essen. Das gelte als ewige Satzung von Generation zu Generation, überall, wo ihr wohnt. Vom Tag nach dem Schabbat, an dem ihr die Garbe für das Erhebungsopfer gebracht habt, sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Zählt 50 Tage bis zum Tag nach dem 7. Schabbat und dann bringt dem Herrn ein neues Speiseopfer dar. Bringt als Erhebungsopfer aus euren Wohnsitzen 2 Brote dar, gebacken aus 2 Zehntel Efa Weizenfeinmehl mit Sauerteig als Erstlingsgabe für den Herrn. Zum Brot bringt 7 fehlerlose einjährige Lämmer, ein Jungstier und 2 Widder als Brandopfer für den Herrn dar, dazu das Speiseopfer sowie das Trankopfer als ein Feueropfer zum beruhigenden Duft für den Herrn. Bereitet auch einen Ziegenbock als Sündopfer und 2 einjährige Lämmer als Heilsopfer zu. Der Priester soll sie zusammen mit dem Brot der Erstlingsgaben als Erhebungsopfer vor dem Herrn emporheben. Sie sind mit den beiden Lämmern heilige Gaben für den Herrn, die dem Priester gehören. Am selben Tag ruft eine heilige Versammlung aus und haltet sie ab. Da dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten. Das gelte bei euch als ewige Satzung für eure Generationen überall, wo ihr wohnt. Und dann kommt noch eine landwirtschaftliche Vorschrift nachgehängt. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du dein Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten. Du sollst das dem Armen und dem Fremden überlassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Was haben wir jetzt hier? Wir hatten also vorher den Abschnitt von Pessach, oder eigentlich ein Fest der ungesäuerten Brote, das vom 15. Tag des ersten Monats 7 Tage lang gefeiert wird. Und jetzt haben wir den Tag nach dem Schabbat, wo die Garbe dargebracht werden soll. Und vermutlich bezieht sich das auf die Gerstenernte, die eben am Anfang des Frühjahrs da ist. Wohl auch irgendwo der Sinn dieses Opfers klar ist, bevor man von dem zum ersten Mal was isst von der neu geernteten Gerste, bringt man einen ersten Teil Gott als Dank dafür dar, dass es die Ernte gibt. Und das wird hier in dem Abschnitt eigentlich nur als Tag nach dem Schabbat definiert. Und es geht dann weiter in Vers 15, wo dann eben von diesem Tag an, vom Tag nach dem Schabbat an, 7 volle Wochen gezählt werden sollen, beziehungsweise 50 Tage bis zum Tag nach dem 7. Schabbat, oder man könnte ja auch übersetzen nach der 7. Woche. Und dann ist wieder ein Speiseopfer da und das würde der Weizenernte entsprechen, die etwas später ist und wo dann auch dass der Dank für jetzt den zweiten Teil der Ernte ist. Und dann hören wir ja auch am Ende wieder in Vers 21 am selben Tag, nämlich diesem 50. Tag, wo man das zweite Speiseopfer darbringt, dass da auch wieder ein Feiertag ist mit heiliger Versammlung, an dem man keine schwere Arbeit verrichtet. Das heißt, wir haben ja dieser 50. Tag ist also etwas, was gerechnet wird vom Tag nach dem Schabbat. Dem wird kein eigenes Datum gegeben. Und wir stehen jetzt eigentlich auch vor dem Problem, was ist der Tag nach dem Schabbat? Ist das der Schabbat, der in die Woche des Festes der ungesäuerten Brote fällt. Ist das der erste Schabbat nach dem Fest der ungesäuerten Brote? Das ist nicht ganz klar. Und Bibelkritik würde auch sagen, das ist einfach ein Abschnitt, der von woanders her hier eingefügt worden ist. Und der passt nicht wirklich chronologisch genau rein. Und wir sehen jetzt hier am Beispiel von Ibn Ezra, den ich gebracht habe, was die rabbinische Tradition daraus gemacht hat. Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, war ein Mann, den es in alle möglichen Länder verschlagen hat, vom muslimischen Spanien bis nach Frankreich, Italien, England. Man merkt auch an seinem Namen Ibn Ezra und nicht Ben Ezra, dass er im arabischen Sprachraum zunächst gelebt hat. Und er war auch einer der wichtigen jüdischen Exegeten aus der arabischen Welt, die ihre Kenntnis des Arabischen genutzt haben, um auch die hebräische Sprache zu erklären und im Grunde genommen dadurch eine Basis für die hebräische Grammatik auch geschaffen. Und Ibn Ezra sagt jetzt zu dieser merkwürdigen Formulierung am Tag nach dem Schabbat: Unsere Weisen seligen Angedenkens sagten, am Tag nach dem Feiertag. Das ist, damit ist gemeint der erste Tag des Pessachfestes, also der 15. Tag des ersten Monats. Und man merkt schon, das ist eine Geschichte von einer langen Polemik, denn er schreibt weiter. Und diejenigen, die das leugneten, sagten, dass man es wörtlich verstehen muss, nämlich dass es ein Schabbat ist. Und nicht der 15. des ersten Monats kann auf Schabbat fallen, aber fällt nicht notwendigerweise auf Schabbat. Und was haben die Weisen und die Gläubigen, also sozusagen die Lehre der Weisen und nicht der Leugner übernommen haben, wie beweisen sie das, dass mit dem Tag nach dem Schabbat der Tag nach dem Feiertag angenommen ist? Sie nehmen weitere Zitate, teilweise aus unserem Festkalender hier, vom großen Fasttag von Yom Kippur und vom Tag des Blasens, die beide auch Schabbaton, also Schabbat genannt werden. Das heißt, man kann Beispiele anführen aus der Tora, dass auch der Feiertag Schabbat genannt wird. Und auch das Brachjahr Schabbat genannt wird. Und damit wird diese Interpretation der Weisen gerechtfertigt. Und hier sieht man auch, es gibt eine gewisse Spannung, nicht immer, aber durchaus in manchen Fällen, wo die Regelung, die das rabbinische Judentum festgelegt haben, dem Wortsinn des Textes zu widersprechen scheint oder zumindest nicht notwendig zu sein scheint. Und man wird dann natürlich versuchen, ja zu erklären, wie man das daraus ableiten kann. Aber letztlich ist es dann die Autorität der Weisen, wo man auch sagen wird, das ist die mündliche Überlieferung, die sie mitbekommen haben, dass es eben so und nicht anders interpretiert wird. Und das ist letztlich dann die Entscheidung, geht man mit dem rabbinischen Judentum mit oder mit anderen Formen des Judentums. Es haben sich nicht wahnsinnig viele andere jüdische Richtungen erhalten im Laufe der Jahrhunderte, die das anders interpretieren würden. Zur Zeit Jesu gab es noch Leute, die das anders interpretiert haben. Die Sadduzäer, die ja die Tempelelite waren, die haben es nämlich genau auf den Tag nach dem Schabbat interpretiert. Und dann ist auch nochmal die Frage, welcher Schabbat? Ist es der von der Pessachwoche oder der nach der Pessachwoche? Und auch von den Leuten aus Qumran, deren Schriften ja im 20. Jahrhundert entdeckt worden sind, die auch eine wichtige Gruppe waren des Judentums zur Zeit Jesu. Auch bei denen müssen wir annehmen, dass die anders gezählt haben und sie wirklich wörtlich nach dem Schabbat gezählt haben. Und auch weil sie nach einem Sonnen- und nicht nach einem Mondkalender gegangen sind, sind bei ihnen sowieso die Feste immer alle auf denselben Wochentag aufgefallen. Also da sieht man, dass es unterschiedliche Auslegungen gegeben hat, aber sämtliche Richtungen des rabbinischen Judentums, das wird eben auch heute liberale Juden mit einschließen, haben also diese Interpretation übernommen. In diesem Jahr macht es keinen Unterschied, weil der erste Tag von Pessach dieses Jahr auf einen Schabbat gefallen ist und so kommt es auf dasselbe heraus, weswegen wir auch dieses Jahr gemeinsam Pfingsten und Shavuot feiern. Das ist nämlich genau dann der 50. Tag. Das jüdische Shavuot-Fest fällt eben nicht notwendigerweise auf Sonntag, aber dieses Jahr wird es passieren. Und was weiter dann auch die rabbinische Auslegung gesagt hat, das heißt ja im Text, und du sollst dir 7 Wochen und 50 Tage zählen. Und die werden wirklich gezählt. Das heißt, jeden Abend, wenn die Nacht beginnt, am Ende des Abendgebets, sagt man diesen Segensspruch, den ich hier abgedruckt habe: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt hat und uns das Zählen des Omer, eben dieser Garbe, geboten hat. Und dann sagt man, heute ist der so und so vielte Tag des Omer, das sind so und so viele Wochen und so viele Tage. Also es ist wirklich eine Sache, die man ganz konkret tut. Und auf die Weise merkt man dann auch, wie die Zeit vergeht und man sich immer mehr dem 50. Tag natürlich länger nähert. Und es gibt alle möglichen auch mystischen, kabbalistischen Interpretationen dazu, wie man auch diese Zeit sozusagen in der Richtung noch ein bisschen mehr gestalten kann. Was in dem Text von Levitikus 23 überhaupt nicht zum Ausdruck kommt, ist, dass dieser 50. Tag in der rabbinischen Tradition auch das Fest der Gabe der Tora geworden ist. Nach dem, was wir hier in Levitikus 23 gelesen haben, ist das ein Erntefest. Das ist die erste Weizenernte. Und auch in den anderen Festkalendern wird Shavuot, das Wochenfest, oder Atzeret, das Schlussfest, wie es auch genannt wird in der rabbinischen Literatur, ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Also es hat einen rein landwirtschaftlichen Charakter und im Gegensatz zu Pessach wird es in der Bibel nicht mit irgendeinem heilsgeschichtlichen Ereignis verbunden. Aber das ist auch etwas, was in der nachbiblischen Zeit geschehen ist. Das war keine Erfindung der Rabbinen, das haben schon auch jüdische Kreise in der Zeit des Zweiten Tempels gemacht. Es gibt das sogenannte Jubiläenbuch. Das ist ein apokryphes Buch, ein jüdischer Text, etwa im zweiten vorchristlichen Jahrhundert verfasst, von priesterlichen Kreisen wohl. Und für die ist der 50. Tag nach Pessach das große Bundesfest, wo schon der Bund mit Noach geschlossen wurde, wo der Bund mit Abraham geschlossen wurde und eben der Bund am Sinai geschlossen wurde. Also bevor die Rabbinen das festgelegt haben, war das schon das zentrale Fest für diese Priestergruppierungen. Und es scheint, dass die Rabbinen irgendwann nachgezogen haben. Und was dabei hilft, ist, dass wir uns den Bericht in Exodus 19 ansehen, von der Gabe der 10 Gebote vorangeht. Der Text fängt an in Exodus 19,1: Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Also das heißt, der Auszug aus Ägypten war am 15. Tag des ersten Monats und jetzt ist es im dritten Monat, wo sie in die Wüste Sinai kommen. Und nach der rabbinischen Zählung, wenn man eben von 15. des ersten Monats 50 Tage zählt, dann fällt Shavuot auf den 6. Tag des dritten Monats. Und dann kommt eben im Talmud die Anmerkung an Atzeret, eben am 6. Tag des dritten Monats wurde die Tora gegeben. Und zumindest die Tora selber sagt uns zumindest, dass die Tora im dritten Monat gegeben worden ist. Sie gibt kein genaues Datum, aber es geht in die Richtung sozusagen. Und das ist dann in der Mechilta, in dem tanaanitischen Midrasch, also aus dem ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert, zum Buch Exodus, hat man wirklich genau versucht, die Chronologie nachzurechnen nach Exodus 19. Und man diesen ersten Vers, weil es dort heißt, also sie kamen im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus Ägypten, kamen sie in die Wüste Sinai. Und es wird dann nochmal betont, im dritten Monat an diesem Tag. Was ist dieser Tag sozusagen? Und da greift man zurück auf das, was in Exodus 12,2 gesagt wird, bevor die ganzen Anweisungen für Pessach kommen. Da kommt eine ähnliche Formulierung wie dieser Tag, nämlich dieser Monat sei euch der erste der Monate. Und wenn jetzt die Formulierung dieser Monat bedeutet, das ist der erste Monat, schließt man daraus zurück, dass dieser Tag bedeutet, das ist der erste Tag des Monats. Also durch die ähnliche Formulierung kommt die Schlussfolgerung sozusagen, dass wir ein ähnliches Phänomen haben. Und auf die Weise kommt man darauf, dass die Israeliten also am ersten Sivan in der Wüste Sinai angekommen sind. Und jetzt uns werden dann ja im weiteren Verlauf der Geschichte führt Mose mehrere Unterhaltungen mit Gott. Und sagt man sich einfach, wahrscheinlich fällt jede neue Unterhaltung auf einen neuen Tag. Auf die Weise kann man sozusagen dann bis zum sechsten Sivan kommen, also das heißt in Vers 3, und Mose stieg hinauf zu Gott, damit wären wir also am zweiten Sivan. Das nächste Gespräch kommt in Vers 9 und er sagte zu Mose, damit kommen wir auf den dritten. In Vers 10 ist das nächste Gespräch und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute. Da sind wir schon am vierten Sivan. Und dann geht es weiter in dem Wort Gottes zu Mose, also heilige sie heute und morgen. Das heißt, morgen ist dann der fünfte Sivan. Und dann im nächsten Vers heißt es dann, und dass sie bereit seien für den dritten Tag. Also es ist dann noch ein Tag weiter, der sechste Sivan. Und dann heißt es ja ausdrücklich, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai, wird die Gabe der Tora mit der Offenbarung der 10 Gebote geschildert. Also auf die Weise hat man, also Mono musste zwei Schritte machen. Man musste erstmal ausrechnen, auf welches Datum fällt der 50. Tag. Und da eben die Polemik, ab wann rechnet man den? Rechnet man ihn vom ersten Tag von Pessach oder vom Schabbat? Nachdem man das sich entschieden hatte, wir rechnen vom 15. Tag des ersten Monats, kommt man auf den 6. Sivan. Und dann abzuleiten aus der Erwähnung der Tora, dass es in Sivan war, dass die Israeliten in die Wüste Sinai gekommen sind, versucht man jetzt chronologisch anzupassen, um die beiden Dinge zusammenzubringen. Auch den Rabbinen war klar, dass das nicht zwingend ist. Aber sie haben sozusagen eine Möglichkeit gefunden, wie man da mit diesem in der Tora eigentlich rein landwirtschaftlichen Fest eine heilsgeschichtliche Bedeutung mit der Gabe der Tora gibt. Und das ist eigentlich auch heute das, was hauptsächlich gefeiert wird. Auch die Tora-Lesung zu Shavuot des Exodus 19 und 20. Und man hat viel weniger, auch deswegen, weil ja auch der Tempel nicht mehr steht und keine Opfer dargebracht werden, spielen die Ernteaspekte weniger Rolle. Die Kibbuzim haben das ein bisschen gemacht, als sie eigentlich die Feste so ein bisschen säkularisiert waren. Da hat man auch große Paraden mit den Erstlingsfrüchten gemacht, so in der Anfangszeit des Staates oder auch in den Jahren vorher. Heute wird das, glaube ich, gar nicht mehr so stark gemacht. Das war so ein bisschen Versuch, den landwirtschaftlichen Aspekt zurückzugewinnen. Aber für religiöse Juden ist Shavuot, obwohl sie natürlich die anderen Texte auch alle im Kopf haben, aber es ist zunächst mal das Fest der Gabe der Tora. Das hat sich ja auch der Brauch, der geht immer auf die Kabbalisten zurück, herausgebildet, dass man die ganze Shavuot-Nacht Tora lernt, nicht schlafen geht. Jetzt sind wir auf einen Midrasch, der sagt, dass die Israeliten die Gabe der Tora fast verschlafen hätten. Weil sozusagen sie mit dem Posaunenschalter erstmal wach machen musste und aus ihren Betten rausholen musste, dass sie dann auch pünktlich erschienen für die Offenbarung Gottes. Und deswegen besteht also der Brauch, die ganze Nacht durchzulernen. Und in Jerusalem ist das auch wirklich, also man könnte fast sagen, gesellschaftliches Ereignis. Also jede Synagoge hat ihre Vorträge und viele gehen dann auch, wenn die Morgendämmerung anfängt, in die Altstadt zur Westmauer, zu dem Überbleibsel der Umgehungsmauer des zweiten Tempels und beten dann da. Das ist eine richtige Völkerwanderung, könnte man sagen, so gegen 4:30, 5 Uhr morgens. Und es sind dann Massen, die da zum Beten hingehen. Das ist noch eine Erinnerung daran, dass das ja eben auch ein altes Wallfahrtsfest war. Und leider führt es auch manchmal zu antipalästinensischen Ausschreitungen, weil ein Teil von der Leute auch durch den arabischen Teil der Altstadt geht und da nicht immer so rücksichtsvoll sich auch verhält. Das ist dann die weniger erfreuliche Seite der Sache, aber im Grunde genommen geht es schon mehr darum, eben dieses alte Wallfahrtsfest in der Nähe des Ortes des Tempels zu begehen. Ja, so viel zu der Omer-Zählung und zu Shavuot. Da noch irgendwelche Nachfragen, Anmerkungen? Gut, alle völlig erschlagen. Dann, machen wir weiter mit dem nächsten, die Verse 23 bis 25. Der Herr sprach zu Mose, sag zu den Israeliten, im siebten Monat, am ersten Tag des Monats, ist für euch Ruhetag. In Erinnerung gerufen durch Jubelschall eine heilige Versammlung. Da dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten, und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. eigentlich eine ganz merkwürdige, rätselhafte Formulierung. Dieser Tag ist zwar genau definiert, der erste Tag des 7. Monats, und es gibt Versammlung und Arbeitsverbot an ihm. Aber was man genau da tun soll und was seine Bedeutung ist, wird überhaupt nicht gesagt, und er hat nicht mal einen Namen. Und aus diesem sehr kurz, sehr rätselhaft erwähnten Tag ist im rabbinischen Judentum Rosh Hashanah, das Neujahr, geworden. Und da sieht man natürlich auch, dass da eine Menge an Traditionen dazukommt, die so wörtlich nicht in der Tora stehen. Schon der Gedanke, wir lesen ja gerade, es ist der erste Tag des 7. Monats. Also wie kann ich dazu kommen, dass das Neujahr ist, wenn es der 7. Monat ist? Und es heißt ja in Exodus 12, bevor die ganze Pessach-Geschichte beginnt, heißt es ja, dieser Monat, der Monat von Pessach, der erste Monat, soll euch der Anfang des Jahres sein. Und der Mishnah-Traktat von Rosh Hashanah macht sozusagen einen Kompromiss, um das Ganze zu erklären. Er sagt nämlich schlicht und einfach, es gibt vier Jahresanfänge. Sozusagen, je nachdem, wie man es betrachtet, muss man sich nicht auf einen festlegen. Also nimmt den ersten Nisan, also eben den Pessach-Monat. Mit dem ersten Nisan beginnt das Regierungs- und das Festjahr. Das heißt, die Regierungsjahre von Königen werden ab dem Nisan gezählt. Also es würde relevant werden, wenn eben ein König sozusagen zwischen dem ersten und dem 7. Monat ernannt wird, sozusagen in welches Jahr man dann rechnet. Und die Reihe der Feste wird eben mit Pessach und nicht mit Rosh Hashanah eröffnet. Also dafür ist der erste Nisan. Dann haben wir noch den ersten Elul, das ist der 6. Monat, also einen Monat vor dem hier im Kalender erwähnten. Der gilt für den Zehnt vom Vieh. Es gibt ja das biblische Gebot, dass jedes zehnte Vieh Gott gehört, im Tempel dargebracht wird. Und man kann den Zehnten für ein Jahr gesammelt abgeben. Man muss nicht jedes Mal, wenn man 10 Tiere neu geboren hat, jeweils das Zehnte geben, sondern kann das für ein Jahr abrechnen, aber nicht von einem fürs andere Jahr rübernehmen. Und dafür gilt halt der erste Elul als Grenze, was heute nicht mehr relevant ist, weil ja eben der Tempel nicht mehr steht. Und der Tag ist auch nicht ganz umstritten, denn Rabbi Elazar und Rabbi Shimon sagen, es war am ersten Tischrei. Und dann wären wir beim 7. Monat, der eben unser Fest hier ist. Der erste Tischrei bildet den Jahresanfang hinsichtlich der Zeitrechnung der Brach- und Jubeljahre, der Baumpflanzungen und der Gemüse. Also Zeitrechnung heißt, das ist wirklich die Jahresrechnung. Und damit fangen auch unsere Kalender an. Unsere Kalender fangen an mit dem ersten Tischrei, und die jüdische Zeitrechnung wird ja gerechnet, natürlich die traditionelle Rechnung, seit Schöpfung der Welt. Mit all den chronologischen Angaben, die in der Bibel, gerade auch im Buch Genesis gegeben werden, rechnet man also aus. Und wir sind im Moment im Jahre 5782. Auf das kommt man. Und das beginnt also mit dem ersten Tischrei. Und danach werden auch das 7. Jahr, das Brachjahr, festgelegt. Wir sind auch im Moment in einem dieser Brachjahre. Und das 50. Jahr, das Jubeljahr. Was heute eigentlich keine Bedeutung mehr hat, das war das Jahr, wo die Sklaven freigelassen wurden, wo Leute, die gezwungen waren, ihren Erbbesitz zu verkaufen, wo die ihren Erbbesitz zurückbekommen haben. Und eben auch für die Baumpflanzung und das Gemüse. Und dann haben wir noch als vierten Jahresanfang den ersten Schwat, wo für den Baum ein neues Jahr beginnt, nach Ansicht der Schule Schamais. Die Schule Hillels meint mit dem 15. Und die Halacha geht immer nach Hillel, also das Neujahr der Bäume wird am 15. Schwat gefeiert. Das ist der 11. Monat, fällt in Januar, Februar. Und da geht man, das geht nach dem Prinzip, dass normalerweise bis dahin der größte Teil des Regens schon gefallen ist. Und man dann sagen kann, die Früchte, die sich ab jetzt entwickeln, sind im Grunde genommen die Früchte des neuen Jahres. Das hat auch heute keine wirkliche konkrete Bedeutung mehr, weil das eben auch die Frage der Abgaben an den Tempel waren und ist in dem Sinne nicht mehr relevant, aber es ist trotzdem ein bisschen populär geworden. Also das eine, was schon so im späten Mittelalter auch in kabbalistischer Interpretation ist, dass man am 15. Schwat am Abend trockene Früchte aus dem Land Israel isst. Gerade auch trockene Früchte, weil es eben Winter ist und es nicht viele frische Früchte gibt. Baumfrüchte eben. Und im Rahmen der zionistischen Bewegung ist der 15. Schwat auch zu einem Tag des massenhaften Bäumepflanzens geworden. Also ganze Schulklassen, die ausziehen, Bäume zu pflanzen. Das ist so im modernen Israel eigentlich die Bedeutung des 15. Schwat geworden. Ja, also auf die Weise haben wir, ist, also würde ich sagen, elegant gelöst worden, das Problem, dass wir in Exodus 12 eben den Jahresanfang am 1. Nisan haben und irgendwann, man kann gar nicht so genau festsetzen, wann, aber eben spätestens in der Mischna um 215, dass klar ist, Neujahr ist, was wir Neujahr nennen, ist der erste Tischrei. Und das ist auch so, also man entscheidet sich nicht, sondern man sagt, das eine ist für das und das andere ist für das. Und eine weitere Interpretation ist auch zu sagen, dass der Jahresanfang im Nisan, das ist sozusagen der eher spezifisch jüdische Aspekt, denn der geht ja nach Pessach, nach dem Auszug aus Ägypten. Und der erste Tischrei gilt als der Beginn der Schöpfung, als der Schöpfungstag auch und ist mehr das, was für die ganze Welt gilt und hat also einen viel universelleren Aspekt auch. Und man stellt das so nebeneinander. Und was die Mishnah dann auch schon sagt, dass im Grunde alle Feste und auch Neujahr mit Gericht verbunden sind. Das heißt, dann in vier Jahresabschnitten wird die Welt gerichtet. Am Pessach in Bezug auf das Getreide, am Wochenfest, also Shavuot, in Bezug auf die Baumfrüchte, am Neujahrstage ziehen alle zur Welt gekommenen wie bei einer Heerschau an ihm vorüber. Denn es heißt, Zitat aus dem Psalmen, der insgesamt ihr Herz bildet, der auf alle ihre Taten achtet. Und am Hüttenfest, also Sukkot, werden sie in Bezug auf das Wasser gerichtet. Und dann haben wir eine Vermischung. Wir haben drei Gerichte, die landwirtschaftlich sind. Sozusagen Pessach, das ist das Fest, wo die Getreideernte beginnt, wie wir vorhin gesehen hatten. Da entscheidet sich sozusagen, wie gut die Frucht des Getreides für das Jahr ist. Shavuot ist eben nicht nur das Fest der Weizenernte, sondern auch der Erstlinge der Baumfrüchte. Man merkt es auch jetzt hier, eben jetzt knappe Woche, gute Woche vor Shavuot, die Aprikosen werden reif, die Kirschen werden reif, die Weintrauben kommen. Es ist wirklich so der ersten Baumfrüchte. Und sozusagen an Shavuot entscheidet sich eben, wie gut die Baumfrüchte werden. Und Sukkot, das ja im Herbst ist, wenn die Regensaison anfängt, da entscheidet sich, wie viel Regen wir denn nun im Winter bekommen werden und ob damit es reichen wird, dass das Land wieder fruchtbar werden wird. Und so ein bisschen, und der Neujahrstag dazwischen hat einen anderen Charakter. Das ist jetzt nicht mehr ein Gericht, das mit Landwirtschaft verbunden ist, sondern es ist das Gericht über alle Menschen und auch gar nicht mal spezifisch nur über die Juden. Das heißt, die ganze Welt wird im Grunde genommen gerichtet am Neujahrstag. Und wir sehen im Grunde ein großer Sprung, der gemacht worden ist von diesem eher rätselhaften Text in Levitikus 23 und dem, was die Mischna daraus gemacht hat von einem sehr entwickelten Feiertag. Werfen wir jetzt noch mal einen Blick auf ein paar Kommentatoren, die natürlich alles das schon wissen, was die Mischna schreibt und für die ganz klar ist, der erste Tag des 7. Monats ist Rosh Hashanah und das ist schon eine ausgebildete Liturgie. Und die versuchen jetzt irgendwo in den Bibelversen einen Hinweis darauf zu finden, dass das nicht eine bloße Erfindung ist, sondern man es wirklich festmachen kann. Wir hatten ja gesehen, dass es heißt, dass dieser Tag ein Ruhetag ist, in Erinnerung gerufen durch Jubelschall, also ein Gedenktag. Und daran macht sich jetzt Rashi fest, Rashi, der wichtigste jüdische Bibelausleger, Rabbi Shlomo Yitzchaki, der in Troyes, Mainz und Worms gelebt hat. Und Rashi geht jetzt wirklich in die jüdische Liturgie, die sich inzwischen ausgebildet hat für Rosh Hashanah rein. und sagt, mit Gedenken sind gemeint die Verse über das Gedenken und die Verse über den Schofar, um euch zu erinnern an die Bindung Isaaks, an dessen Stelle er einen Widder opferte. Das kann man wirklich nur verstehen, wenn man die jüdische Liturgie zu Rosh Hashanah kennt. Und zwar hat sich herausgebildet, dass sozusagen der Kern ist das Blasen des Schofar. Denn das geblasen wird, heißt es ja auch im Text. Ich bin nicht glücklich mit der Übersetzung, der Einheitsübersetzung Jubelschall. Von Jubel steht eindeutig so nichts im Text. Das heißt einfach das Blasen. Und was für einen Charakter dieses Blasen hat, geht aus dem Wort nicht hervor. Und eigentlich auch Rosh Hashanah in der rabbinischen Tradition hat nicht gerade, es ist schon ein frohes Fest auch irgendwo, aber eher mit einem ernsten Charakter. Also die Übersetzung Jubel passt irgendwo überhaupt nicht. Also ich würde es einfach eher als Blasen übersetzen. Und in Beziehung gesetzt mit anderen Bibelversen sagt man, dass Blasen ist nicht mit einer Trompete, sondern mit einem Schofar, mit einem Widderhorn. Und das Blasen wird auch in Numeri 29, in dem anderen Festkalender, wo das Blasen erwähnt wird, wo der erste Tag des siebten Monats erwähnt wird, wird auch das Blasen erwähnt. Und das Besondere hier an Levitikus 23 ist, dass neben dem Blasen auch noch das Gedenken erwähnt wird. Und darum bringt jetzt Rashi das Gedenken und erklärt jetzt, also weil beides, Gedenken und Schofar erwähnt werden, sind das die Verse, die sich auf Gedenken und Schofar beziehen. Man hat nämlich in der Liturgie das Blasen des Schofar, das also nach einer bestimmten Reihenfolge abläuft. Es gibt unterschiedliche Töne, einen langgezogenen, einen eher abgehackten, also in einem bestimmten Rhythmus geblasen werden. Und daneben betet man Verse aus der Tora, aus den Propheten, aus den Schriften, in denen die Wurzel Gedenken vorkommt und in denen das Wort Schofar vorkommt. Man könnte fast sagen, das ist ein Überblick über die biblischen Texte, die sich mit dem Thema befassen. Und beim Gedenken sagt man auch, Gedenken ist schon ein Wort, das relativ häufig natürlich in der Bibel vorkommt. Und so ein bisschen eingeschränkt hat man die Auswahl der Verse zu sagen, nur da, wo sich Gott positiv der Menschen erinnert. Und das zentrale Beispiel ist, dass Gott sich Noachs erinnert, als die Sintflut zu Ende geht. Er erinnert sich Noachs in der Arche, das Wasser geht zurück und Noach kann ein neues Leben mit den Überlebenden aus der Arche beginnen. Und dann gibt es die Verse, wo Gott sagt, den Israeliten in Ägypten sagt, ich erinnere mich, ich gedenke des Bundes mit den Vätern und werde euch aus Ägypten herausführen. Und dann auch die Verheißungen, die nach den Drohtexten kommen, wo gesagt wird, wenn ihr meine Tora nicht haltet, werde ich euch ins Exil führen. Aber dann am Ende auch heißt, aber dann werde ich euch eurer gedenken und euch zurückbringen in euer Land. Das sind so im Groben die Texte, die man ausgewählt hat, um das Erinnern zu bringen. Und der Schofar, der kommt nun nicht so häufig vor. Das sind vor allem Texte aus der Sinai-Offenbarung. Denn da heißt es ja wirklich, dass der Schofar geblasen wird. Das gehört zu den Accessoires der Offenbarung. Das Feuer und der Schofar, der ertönt. Und von daher sind also hauptsächlich Verse, die von da genommen sind, und noch prophetische Texte, die an den endzeitlichen Schofar, der mit Kommen des Messias geblasen wird, erinnern. Und Rashi zieht jetzt auch die Verbindung zur Bindung Isaaks, an dessen Stelle ja ein Widder geopfert wird. Und der Schofar ist eben ein Widderhorn. Und von daher wird auch hier die Verbindung gezogen. Und man liest auch den Text von der Bindung Isaaks am zweiten Tag von Rosh Hashanah. Und es hat sich auch im Judentum der Gedanke entwickelt, dass die Verdienste der Väter und gerade auch die Verdienste Abrahams und Isaaks, Abraham, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, und Isaak, der bereit war, sich opfern zu lassen, dass das Verdienste sind, die den Nachkommen beistehen, im Grunde genommen. Und auch irgendwo mit der großen Bereitschaft, die Abraham und Isaak hatten, Gottes Forderungen zu gehorchen, auch wenn sie so furchtbar klingen, dass das im Grunde genommen rechtfertigt, dass Gott auch den Nachkommen zum Guten gedenken wird. Also da wird so die Verbindung zu Isaak gebracht. Rashbam, der Enkel Rashis, hat ein bisschen eine andere Akzentuierung, wie er das Blasen an Rosh Hashanah erklärt. Durch das Blasen werdet ihr vor ihm in Erinnerung gebracht. Wie geschrieben steht aus Numeri 10, dann blast mit den Trompeten das Signal mit lautestem Schall. So werdet ihr euch vor dem Herrn, eurem Gott, in Erinnerung bringen und vor euren Feinden gerettet werden. Also wirklich zu sagen, wenn wir in Bedrängnis sind, muss man Gott wachrufen. Nicht, weil er schläft, aber sozusagen, man muss ein bisschen nachhelfen, dass Gott sich gnädig erinnert. Und dafür ist das Shofar geblasen. Und das sind auch wirklich unterschiedliche Auslegungen, was das Shofar bedeutet. Ist das Shofar sozusagen ein Ton, den Gott hören soll, damit er sich der Menschen zum Guten erinnert? Oder das ist eine Interpretation, die auch sehr verbreitet ist und die auch durchaus daneben stehen bleiben kann. Ist der Shofar ein Ton, der dem Menschen ins Herz dringen soll und ihn zur Umkehr führen soll? Das sind immer die Spannweite, die in der Bedeutung des Blasens ist. Ramban, den wir ja vorhin schon am Anfang von Levitikus 23 hatten, macht es noch ein bisschen komplizierter und ist auch nicht ganz so glücklich mit den Erklärungen seiner Vorgänger. Er schreibt ganz klar, der Schriftvers erläutert nicht den Grund des Gebotes, warum das Blasen und warum wir das Gedenken vor ihm an diesem Tag nötiger haben als an den übrigen Tagen und warum angeordnet wird, heilige Lesung zu halten. Also da sagt er im Grunde ganz klar, der Wortsinn hilft uns nicht viel weiter. Und da sieht man auch irgendwo diese Spannung, die Rabbinen wissen genau, dass sie ein riesiges Gebäude auf diesen beiden kleinen Versen aufgebaut haben, das eigentlich nicht so in der Bibel steht. Und er versucht jetzt ein paar Erklärungen zu geben, wie man denn die rabbinische Erläuterung von Rosh Hashanah rechtfertigen kann. Er erklärt nämlich, aber da er eben der Tag von Rosh Hashanah im Monat des Versöhnungstages ist, der ist ja am 10. Tag des 7. Monats, wie wir gleich sehen werden, und zwar am Neumondstag, scheint es, dass an ihm, vor ihm gepriesen sei, er Gericht gehalten wird. Denn an ihnen wird er Völker richten, am Neujahr wird er sich setzen auf den Stuhl des gerechten Richters. Trotz der beiden Verse, die er aus Hiob und dem Psalmen bringt, die sagen zwar was über Richten, aber die geben kein Datum an. Also es ist auch eine ziemlich aus der Luft gegriffene Beziehung hier. Aber er macht dann eben weiter und in den 10 Tagen danach, also wenn wir jetzt sagen, Neujahr ist der Gerichtstag, der 10. Tag ist der Versöhnungstag. In den 10 Tagen danach wird er die Sünden seiner Diener tragen. Und der Schriftvers weist auf die Sache hin, wie sie in Israel bekannt wurde, gemäß den Propheten und den heiligen Vätern. Und hier heißt man, wie sie in Israel bekannt wurde, gemäß den Propheten und den heiligen Vätern. Das heißt, es steht nicht wörtlich in der Tora. Es ist die mündliche Überlieferung, die wir durch die Propheten, durch die Väter, die Rabbinen bekommen haben. Und darauf baut sich das Ganze auf. Aber er sagt auch, und die Wahrheit ist, dass es das Blasen war, das unseren Vätern und uns beistand. Also ähnlich wie ich vorhin sagte, dass Gott soll das Blasen hören und den Menschen helfen. Und da zitiert er jetzt, nochmal aus dem Psalmen, wie es heißt, wohl dem Volk, das das Blasen kennt. Und ebenso auch Gedenken des Blasens, heilige Lesung, man kann in der Einheitsübersetzung ist als heilige Versammlung übersetzt, das ist schwieriger, die Wortwurzel ist eigentlich eher Lesung. Für die heilige Lesung wird natürlich auch eine Versammlung gebraucht, also von daher kann man es vielleicht auch als Versammlung übersetzen. Dass im Blasen Gedenken sei und darum gibt es heilige Lesung. Und er hat jetzt im Grunde ein Problem. Also es wird zwar Blasen erwähnt, aber es steht nirgendwo wörtlich, dass der Shofar geblasen wird. Der Shofar ist doch eigentlich das Allerwichtigste für die rabbinische Liturgie von Rosh Hashanah. Warum steht hier nicht geblasen, den Shofar zumindest? Und jetzt sagt er, es war nicht nötig, den Schofar zu erwähnen, denn auf den Schofar weist eben die Formulierung, der Tag in den Blasen ist, hin. Und dies ist ein Tag des Gerichtes mit Erbarmen, kein Blasen zum Krieg. Und daher erwähnte der Schriftvers das Blasen. Und es ist klar, dass alles an der Umkehr hängt. Aber an Neujahr zeichnet er sich aus im Maß des Gerichtes und herrscht über seine Welt. Und am Versöhnungstag im Maß des Erbarmens. Und das ist der Ausspruch, also der Ausspruch der Weisen im Talmud. Der König sitzt auf dem Stuhl des Gerichts. Neujahr ist der Tag des Gerichts mit Erbarmen. Der Versöhnungstag, der Tag des Erbarmens beim Gericht. Also was Ramban hier macht, ist die Verbindung zwischen dem ersten Tag des siebten Monats und dem zehnten Tag des siebten Monats zu schaffen. Und es hat sich auch eingebürgert, man nennt inzwischen die 10 Tage dazwischen die 10 Tage der Umkehr. Zu sagen, am ersten Tag sitzt Gott zu Gericht und untersucht die Taten aller Menschen und legt danach fest, was jeder verdienen würde. Aber danach gibt's nochmal die 10 Tage bis zu Yom Kippur. Und wenn man sich dann bessert, wenn man umkehrt und sein Tun ändert, hat man auch die Chance, dass der Gerichtsspruch geändert wird und an Yom Kippur vielleicht nochmal alles ganz anders entschieden wird. Und von daher, also auch diese Phase zwischen Neujahr und Yom Kippur geschaffen ist, die so ja auch nicht wörtlich in der Tora steht. Das sind in Levitikus 23 sind das zwei nicht gedanklich miteinander verbundene Tage. Aber so ist da wirklich eine ganze Zeit von 10 Tagen, die als die Tage der Umkehr gelten, entstanden. Und dann kommen die Verse zum Versöhnungstag, ab Vers 26. Der Herr sprach zu Mose, am 10. Tag dieses 7. Monats ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr heilige Versammlung halten. Ihr sollt euch Enthaltung auferlegen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. An eben diesem Tag dürft ihr keinerlei Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Versöhnung für euch vor dem Herrn zu erwirken. Denn jede Person, die sich an diesem Tag nicht Enthaltung auferlegt, soll von ihrer Geschlechterfolge abgeschnitten werden. Wer an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, den werde ich in der Mitte seines Volkes umkommen lassen. Ihr dürft keinerlei Arbeit tun. Das gelte bei euch als ewige Satzung für eure Generationen überall, wo ihr wohnt. Dieser Tag ist für euch ein vollständiger Ruhetag. Ihr sollt euch Enthaltung auferlegen. Vom Abend des 9. Tags in diesem Monat bis zum folgenden Abend sollt ihr Ruhetag halten. Also der Versöhnungstag Yom Kippur wird hier also beschrieben als ein Tag der heiligen Versammlung. Mit Enthaltung, wo wir gleich noch sehen werden, was damit gemeint ist, und einem ganz strengen Arbeitsverbot. Wir haben aber parallel dazu in Levitikus 16 noch einen Text, der diesen Tag behandelt, wobei also am Anfang aber eigentlich gar nicht klar ist, dass es um den 10. Tag des 7. Monats geht, denn Levitikus 16,1 fängt damit an, nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die umgekommen waren, als sie vor den Herrn hintraten, redete der Herr mit Mose. Der Herr sprach zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, er soll nicht zu jeder beliebigen Zeit das Heiligtum hinter dem Vorhang vor der Sühneplatte der Lade betreten. Dann wird er nicht sterben, wenn ich über der Sühneplatte in einer Wolke erscheine. Das heißt, es wird aber eine konkrete Situation aufgegangen auf die Geschichte der beiden Söhne Aarons, die bei der Einweihung des Bundeszeltes umgekommen sind. Eine ganz unheimliche Geschichte, weil sie ein fremdes Feuer wohl vor lauter Begeisterung dargebracht haben. Und hier wird jetzt gesagt, damit nicht sowas nochmal passiert, soll Aaron nicht zu jeder beliebigen Zeit in das Heiligtum gehen. Und es kommen auch dann genau die Vorschriften, wie das gemacht werden soll. Da kommt die bekannte Geschichte von dem Sündenbock. Es gibt eigentlich zwei Böcke. Einer wird geopfert, der andere wird zu Azazel in die Wüste geschickt. Da kommt eben unser Ausdruck Sündenbock her. Und dazu gehört eben auch der Ritus, dass Aaron und in seiner Nachfolge dann die Hohepriester an diesem einen Tag in das Allerheiligste treten und dort auch ein Räucheropfer auf der Bundeslade selber darbringen. Und erst gegen Ende von Levitikus 16, in Vers 29, heißt es dann nämlich, nachdem also dieser ganze Ritus, den Aaron vollziehen soll, geschildert ist, heißt es: Folgendes soll euch als ewige Satzung gelten. Im siebten Monat, am 10. Tag des Monats, sollt ihr euch Enthaltung auferlegen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und ebenso der Fremde, der in eurer Mitte lebt. Also der Vers 29 und die folgenden Verse bringen uns im Grunde zu dem, was in Levitikus 23 als Inhalt des Versöhnungstages beschrieben wird. Das heißt, wir haben eine Spannung, dass wir in Levitikus 16 einen Tag haben, der ursprünglich wahrscheinlich gar nicht mit dem 10. Tag des 7. Monats verbunden war, sondern der Tag war, wann immer er auch war, wo der hohe Priester in das Allerheiligste gehen konnte. Und der ist dann irgendwann verbunden worden, ist dann festgelegt worden als der 10. Tag des 7. Monats. Und da gibt es dann Dinge, die nicht nur für den hohen Priester gelten, sondern für alle. Und das ist die Enthaltung. Und so hat dann, wenn man also diese beiden biblischen Texte, Levitikus 16 und Levitikus 23, zusammennimmt, hat man die beiden Aspekte. Man hat diese ausführliche Liturgie im Heiligtum, die in Levitikus noch im Bundeszelt spielt, dann später auf den Tempel übertragen wollte. Christlicherseits wird die ganz ausführlich im Hebräerbrief behandelt, wo Jesus als der ultimative hohe Priester gesehen wird, der endgültig in das Allerheiligste gegangen ist und deswegen braucht es keine weiteren Opfer mehr. Also von daher ist auch für zumindest eine Theologie des Todes Jesu ist der Text in Levitikus 16 ganz wichtig. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass für alle, dass der Tag der Enthaltung der Heiligen Versammlung und des Arbeitsverbotes gibt. Und in der Mishnah zu Yom Kippur, die Mishnah heißt einfach Yoma, das ist der Tag, wo man auch so merkt, das ist für das rabbinische Judentum ist das der heiligste Tag des ganzen Jahres geworden. Und der größte Teil der Mishnah, die Kapitel 1 bis 7, beschreiben nochmal angelehnt an Levitikus 16 den Gottesdienst im Tempel. Sie bringen noch manche Neuerungen dazu, aber im Großen und Ganzen geht das nach dem Text von Levitikus 16. Das heißt, der größte Teil der Mishnah beschreibt etwas, was zur Zeit der Abfassung der Mishnah schon gar nicht mehr existiert hat. Und da, man kann natürlich einerseits sagen, die Rabbinen haben vielleicht doch gedacht, der Tempel wird nochmal wieder aufgebaut und dann wird es wieder relevant. Aber wir haben auch eine andere Ansicht, die habe ich hier aus dem babylonischen Talmud, aus dem Traktat Ta'anit über das Fasten gebracht. Abraham sprach: Herr der Welt, falls Israel vor dir sündigt, was wird aus ihnen in der Zeit, in der es keinen Tempel gibt? Das heißt, der Versöhnungstag war ja dafür da, dass stellvertretend für alle der hohe Priester die Opfer im Tempel bringt und damit sozusagen ist die alljährliche Sühne für alle vollzogen. Aber was machen wir, wenn es den Tempel nicht mehr gibt? Und Gott antwortete Abraham: Ich habe bereits die Ordnung der Opfer festgelegt. Wenn sie sie vor mir lesen, rechne ich es ihnen an, als hätten sie sie vor mir geopfert. Und ich verzeihe ihnen ihre Sünden. Allgemein könnte man sagen, Torah-Studium tritt an die Stelle der Opfer und in gewisser Weise auch gerade das Studium der Texte, die sich mit den Opfern befassen. Wenn man die studiert und versucht, in allen ihren Details zu verstehen, ist das genauso gut, als wenn man die Opfer selbst dargebracht hätte. Also das kann eine der Erklärungen dafür sein, dass die Mishnah, obwohl es nicht mehr relevant ist zu ihrer Zeit, nochmal ganz ausführlich den Tempelgottesdienst beschreibt. Und auch in der heutigen Yom Kippur-Liturgie, seine ganz lange Liturgie, die fast den ganzen Tag dauert. Man macht meist am frühen Nachmittag ein, zwei Stunden Pause, aber im Prinzip ist es eine Liturgie, die den ganzen Tag dauert. Und in dem Zusatzgebet, da ist auch eine alte Dichtung integriert, die auch nochmal den Gottesdienst im Tempel und gerade auch die Pracht des hohen Priesters an diesem Tag, der sein großer Tag ist, beschreibt. Also bis heute in der Liturgie von Yom Kippur wird auch nochmal nicht, also auch Levitikus 16 ist auch die Torahlesung und zusätzlich wird nochmal ein dichterischer Text gelesen, der das Ganze nochmal nachvollzieht. Also dieses sich zu sagen, geistig nochmal in diesen Gottesdienst zu versetzen, das ist erhalten. Aber andererseits ist natürlich auch das ins Zentrum gerückt, was man ja noch machen kann. Und da haben wir dann, das ist das letzte Kapitel, der Mishnah, Kapitel 8, wo diese praktischen Sachen, die für alle gelten, kommen. Und da wird uns jetzt erklärt, was bedeutet eigentlich Enthaltung. Und da kommt jetzt die Überlieferung der Rabbinen, wo es heißt, an Yom Kippur ist es verboten zu essen und zu trinken, sich zu waschen und zu salben, Sandalen zu tragen und Geschlechtsverkehr zu haben. Das wird sozusagen als Enthaltung definiert. Und das zentrale Gebot ist eben das Fasten. Und Fasten bedeutet nicht, wie im christlichen Sinne, vielleicht ein bisschen weniger essen oder eine bestimmte Speise nicht essen, sondern Fasten heißt gar nichts essen und gar nichts trinken. 25 Stunden lang eben von Sonnenuntergang bis zum Aufgang der Sterne am nächsten Tag. Was natürlich auch heißt, dass man, bevor das Fasten beginnt, nochmal gut isst und gut trinkt, um das auch durchhalten zu können. Während es eben sich nicht zu waschen und sich nicht zu salben, das ist schon auch wichtig, aber steht weniger im Zentrum. Und wenn man sich schmutzig gemacht hat, Hände waschen, das ist schon auch möglich. Aber es ist schon der Gedanke, sozusagen die Körperpflege zu unterlassen, dass das auch zu der Enthaltung gehört. Die Sache mit den Sandalen, deswegen sind Anführungsstriche gesetzt, wird interpretiert im Normalfall als Lederschuhe. Denn wer waren die Leute, die damals Lederschuhe getragen haben? Das waren hauptsächlich die Soldaten und die Leute, die Macht haben. Also auch Schuhe, die Zeichen von Macht sind. Und gerade solche Schuhe sollte man eben an dem Tag, wo man Versöhnung mit Gott erreichen will, nicht tragen, sondern Schuhe, die aus Stoff, Plastik, was auch immer gemacht sind, aber eben keine Lederschuhe. Und das ist auch schon ein interessanter Anblick. Wenn man einerseits an Yom Kippur ziehen sich die Leute total elegant an, weil das eben der höchste Feiertag ist. Und wenn man da runter auf die Füße guckt, haben sie irgendwelche Turnschuhe, Stoffsandalen, Badelatschen oder sonst was an. Und das ist schon eine gewisse Diskrepanz natürlich zu der ansonsten sehr eleganten Kleidung auch. Und dann natürlich setzt man sich schon auch mit der Frage auseinander, ja, wir haben ja die Sühneopfer nicht mehr und wie versöhnt man sich jetzt mit Gott, wenn es die Opfer nicht gibt? Und da heißt es dann gegen Ende der Mishnah, das Sündopfer und das zweifellose Schuldopfer sühnen. Der Tod und der Versöhnungstage verbunden mit Buße sühnen. Die Buße sühnt leichtere Sünden, ob Gebote oder Verbote betreffend. Wegen schwererer aber bleibt er in der Schwebe, bis der Versöhnungstag kommt und sühnt. Sagt jemand, er wolle sündigen und Buße tun, so lässt man ihm nicht gelingen, Buße zu tun. Sagt er, er wolle sündigen und der Versöhnungstag werde es sühnen, so sühnt der Versöhnungstag es nicht. Sünden des Menschen gegen Gott sühnt der Versöhnungstag. Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten sühnt der Versöhnungstag nicht eher, als bis man seinen Nächsten besänftigt hat. Da ist natürlich auch so die Diskrepanz, funktioniert sowas automatisch oder muss man da auch was für tun sozusagen? Also es gibt einerseits die priesterliche Tendenz zu sagen, die Priester bringen die Opfer da und jemand, der schuldig geworden ist, hat noch bestimmte private Opfer, die er da bringen muss. Und der Versöhnungstag bringt Sühne. Aber wenn es jetzt heißt, sagt jemand, er wolle sündigen und Buße tun, so lasst man ihm nicht gelingen, Buße zu tun. So, das heißt, wenn jemand sagt, ja, wir wissen ja, dass Gott uns die Möglichkeit der Umkehr eingeräumt hat, dann kann ich jetzt erstmal sündigen und ja nachher noch umkehren. Das heißt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht sicher sein, dass du lange genug lebst, um noch Zeit zu haben, umzukehren. Und auch wenn eben jemand sagt, ja, es gibt doch den Versöhnungstag. Also kann ich sündigen und der Versöhnungstag sühnt es ja. Da sagt man auch, das funktioniert nicht, das ist nicht automatisch. Und es ist auch was anderes jetzt passiert. Der Tag selber sühnt. Es ist nicht mehr das Opfer, das an dem Tag dargebracht wird, denn das gibt's ja nicht mehr. sozusagen der Tag selber, dem wird jetzt sühnende Kraft gegeben und vielleicht dann auch deswegen die Yom Kippur-Liturgie solche Bedeutung bekommen. Aber eben auch immer die Warnung dabei, weil das Ganze geht nicht automatisch. Man muss, und interessanterweise ist auch die Prophetenlesung von Yom Kippur ist ein Text von Jesaja, wo ganz klar gesagt wird, was soll euer Fasten, was sollen eure ganzen Riten, wenn ihr euch nicht gut euren Mitmenschen gegenüber verhaltet, könnt ihr das Ganze auch vergessen. Also die Rabbinen haben als Prophetenlesung einen Text in die Yom Kippur-Liturgie genommen, der eigentlich sagt, wenn ihr nicht mit der richtigen Haltung dabei seid, könnt ihr euch auch die ganze Liturgie sparen. Das ist schon die Spannung, die auch in diesem Text drinsteht. Und auch nochmal eindeutig zu sagen, Gott ist bereit, sich mit diesem Ritus versöhnen zu lassen, eine Sünden gegen Gott. Also das wäre zum Beispiel, wer den Schabbat nicht hält oder Dinge, die eher liturgisch sind. Aber wenn ein Mensch sich an seinem Mitmenschen versündigt hat, dann muss er erst seinen Nächsten besänftigen, bevor er hoffen kann, dass der Versöhnungstag seine Sünden sühnt. Und das bei vielen führt das dazu, dass sie am Tag vor Yom Kippur oder an den Tagen vor Yom Kippur, gerade in den Tagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, dass sie dann plötzlich zum Telefon angreifen und jemandem sagen, du, ich habe da irgendwann mal sowas gemacht, das war nicht in Ordnung, möchte mich dafür entschuldigen. Was man natürlich, also eigentlich sollte man es sofort machen, aber wenn man es nicht gemacht hat, dann ist das schon eine verstärkte Tendenz, dass man es dann in den Tagen vor Yom Kippur macht. Und es wird dann auch durchaus, und es wird dann auch schon gesagt, wenn jemand sich schon entschuldigt, dann sollte man das auch annehmen. Und dann wird auch gefragt, ja, wenn jetzt jemand nicht bereit ist, die Entschuldigung anzunehmen, wie lange muss man dann um Verzeihung bitten? Und irgendwann ist dann auch eine Grenze, wo man auch sagt, dann ist derjenige, den man um Verzeihung bittet, wird selber schon schuldig, wenn er nicht bereit ist, zu verzeihen. Also auch da sagt man, irgendwann ist irgendwo Schluss man hat sich genug bemüht sozusagen und dann geht die Verantwortung sozusagen auf den anderen über. Ja, ich sehe, wir kommen gegen Ende unserer Zeit, dann würden wir Sukkot, das Laubhüttenfest, für nächstes Mal lassen, wo ich dann auch die nicht-biblischen Feste, Purim, Chanukka und die Gedenktage zur Tempelzerstörung noch bringen würde. Dann machen wir dann noch Sukkot fertig und hätten dann jetzt noch ein paar Minuten, auch ein paar Dinge noch nachzufragen oder auch ja vielleicht einfach einen Eindruck zu geben, was man nach der ganzen Lektüre so hat.
Ja, gerne Fragen oder Eindrücke. Mir ist jetzt nur zum Schluss im Kontext dieser Opferfrage auch aufgefallen. Du hast das ja eben schon erwähnt, diese prophetische Kritik auch am Opfer, so das Opfer allein reicht nicht aus, sondern es geht im Grunde genommen um eine entsprechende Haltung. Und das ist ja auch was, was man im Grunde genommen auch Johannes und Jesus nachsagt. Diese Kritik, ich sag mal, an einem reinen Kultopfer sozusagen, was aber nicht mehr mit Handlungen verbunden ist und auch zu sagen, es braucht, oder das ist ja das, was Johannes auch auszeichnet, zu sagen, das Gericht steht kurz bevor und es bedarf jetzt hier noch eines anderen Umkehrzeichens und dann kommt ja die Geschichte mit der Taufe, die Jesus dann in anderer Weise auch aufnimmt. Also die Frage geht in die Richtung, ist Jesus da in der prophetischen Tradition durchaus? Genau, es geht nicht um ein grundsätzliches Infragestellen, so habe ich das verstanden, der Feste, aber ich sag mal der Haltung, die eigentlich dahinter steht.
Ja, ich denke, man kann ziemlich eindeutig Jesus und auch Johannes in diese Tradition stellen. Und auch wirklich, wenn man genau die Worte Jesu, die den Tempel und die Opfer betreffen, lesen, merkt man, dass er nicht wirklich sagt, der Gottesdienst soll abgeschafft werden, sondern es darum geht, und es in einer richtigen Weise zu tun. Und es ist die spätere Interpretation, eben auch bei den Versuchen, den Tod Jesu zu interpretieren, wo dann die christliche Interpretation darauf hinausgeht, zu sagen, wir brauchen den Tempel nicht mehr, weil das Opfer Jesu das ultimative Opfer war. Und das war sicher auch ein Weg der jungen Kirche, die ja zumindest ihr judenchristlicher Teil hatte ja auch ein Trauma mit der Zerstörung des Tempels. In die Apostelgeschichte erzählt uns ja, dass die Jüngergemeinde und Jünger und Jüngerinnen gemeint, dass sie ja noch in den Tempel gegangen sind. Also da auch eine Lösung zu finden, wie erklären wir, dass das der Tempel nicht mehr steht. Und in dem Sinne und dann natürlich auch weitere, bei den Kirchenvätern ist es noch viel stärker dann zu sagen, eben die Opfer sind überflüssig geworden. Aber Jesus selber, denke ich, kann man das so nicht in den Mund legen. Und vielleicht auch noch, um ein bisschen vielleicht auch positiver diesen Opfergottesdienst zu sehen, im Grunde genommen der Gedanke, der bei diesen priesterlichen Schichten, wenn sie nicht korrumpiert sind, sondern in ihrer Reinform ist, ist, dass sie im Grunde genommen mit ihrem Gottesdienst im Tempel ein Spiegelbild des himmlischen Gottesdienstes geben und letztlich dieser Ritus etwas ist, was die Schöpfungsordnung aufrechterhält und das in dem Sinne etwas Welterhaltendes ist und also nichts mit Magie oder was zu tun hat und nichts Leeres ist, sondern ein Ausdruck ist, sich dem Schöpfungswillen anzupassen. Irgendwo. Und es wird auch berichtet, im Talmud gibt es einen Abschnitt, der erzählt, das waren so die Priester, das waren ja immer eine Gruppe von Priestern für jede Woche, die haben jede Woche gewechselt. Priester aus so wird zumindest ideal beschrieben, ob das wirklich so war, können wir eigentlich nicht wissen, aber die ideale Beschreibung ist eben, dass jede Woche eine andere Gruppe von Priestern aus einer anderen Stadt den Gottesdienst durchgeführt und das heißt dann, die Nichtpriester aus der Stadt, wo die Priester herkamen, die haben in der Woche, wo ihre Priester die Opfer dargebracht haben, sich in den Synagogen versammelt und haben die Schöpfungsgeschichte gelesen. Da kommt nochmal diese Verbindung, dass der Opfergottesdienst etwas Welterhaltendes ist, kommt da auch nochmal zum Ausdruck.
Und mir ist noch aufgefallen, das Lesen, also das heißt, in dem Moment, ich sag mal, ist jetzt ein Sprung vielleicht, die Frage, dass der, ich sage jetzt mal, der Wortgottesdienst sozusagen auch den Opfergottesdienst ersetzen kann, sozusagen. Oder in Situationen, wo ich eben den Tempel nicht mehr habe, den Priester nicht mehr habe. Also wenn ich das übertragen würde, ist das ja im Grunde genommen eigentlich auch ja eine Tradition, also damit auch eine biblische Tradition eigentlich schon.
Ja, man merkt es ja auch schon, also vielleicht irgendwo so die Bruchstelle merkt man im Buch Esra, wo ja beschrieben wird, dass Esra aus Babylon kommt und einerseits wird schon vom Opfer in dem neu errichteten Tempel gesprochen, aber Esra versammelt die Gemeinde für die Torahlesung. Also da sieht man, es gibt schon ein anderes Element dazu. Und nachdem der Tempel nicht mehr, also eine Zeit lang hat das parallel existiert, wo es den Tempel halt noch gab, aber weil im babylonischen Exil eben auch man keinen Tempel hatte und da wohl die Torah-Gelehrsamkeit wirklich beginnt, existiert das schon parallel und deswegen konnte man halt dann nach der Tempelzerstörung sagen, ja, wir haben ja die Torah und die ist jetzt unser Mittelpunkt und die können wir überall hin mitnehmen, die kann uns eigentlich niemand wegnehmen. Und im Grunde genommen wird die Torah zum Ort der Gottesoffenbarung anstelle des Tempels. Wolfgang, wir können dich nicht hören. Man hört nur so ein Blubbern. Du müsstest das vielleicht in den Chat schreiben. Ja.
Das ist, Wolfgang, das ist jetzt gerade Mickey-Maus-Sprache. Versuch mal, deine Frage in den Chat zu schreiben.
Wahrscheinlich zu lang.
Sonst in der Zwischenzeit, Wolfgang, stell noch mal kurz auf stumm, weil wir hören jetzt auch. Danke.
Die Technik will heute nicht.
Mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen oder ein Wort aus dem Markus-Evangelium. Da geht es darum, als Jesus in den Tempel geht und die Händler raustreibt. Da sagt er im Markus-Evangelium, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Das steht bei uns hier in Aachen. Also dieses Zitat natürlich nicht aus dem Markus-Evangelium, sondern da, wo es herkommt, das habe ich jetzt gerade nicht präsent, steht hier über der Synagoge. Und das heißt, es ist ein bisschen die Frage, Synagoge, Tempel, und das hat ja auch was damit zu tun, möglicherweise, dass man, also das ist ja dann die nächste Frage, wie öffnet man das oder hat das was damit zu tun, dass es darum geht, das auf die Völker hin zu öffnen? Also wie vor dem Hintergrund.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, der Vers ist also aus Jesaja 56. Und das war wirklich im Judentum des späten 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, war dieser Vers, ein Haus des Gebetes für alle Völker, war eine der beliebtesten Texte, zusammen mit dem Vers aus Malachi, wir haben alle denselben Vater. Also da merkt man so die Tendenz des sehr stark assimilierten deutschen Judentums, einen universalen Vers über die Synagoge zu nehmen. Und es hat sicher was mit dieser Universalisierung zu tun, denn es hat nichts mit Ablehnung von Opfern zu tun. Wenn ihr bei Jesaja weiterliest, also es heißt bei Jesaja, das ist genau dieser Text, wo eben von den Fremden gesprochen wird, die in den Bund aufgenommen werden. Und das heißt, sie, also die Fremden, werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Haus des Gebetes. Und dann heißt es sofort weiter, ihre Brandopfer und Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Also es geht hier nicht um Gebet oder Opfer, denn das geht hier ja zusammen. Es gibt sowohl Opfer als auch Haus des Gebetes, sondern worum es zu gehen scheint, dass alle hinein dürfen, dass es die Universalisierung ist und nicht die Abschaffung der Opfer. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel wirklich, um diese Szene der Vertreibung der Händler aus dem Tempel zu verstehen. Die geht ja auch nochmal auf Sacharja, den letzten Vers zurück, wo auch im Grunde genommen alles als heilig erklärt wird und die Völkerwanderung kommt. Also ich denke, das ist eine fruchtbarere Erklärung dieser Szene, als zu sagen, Jesus schafft hier die Opfer ab. Er geht vermutlich gegen eine Form von Opferkult, die ihm nicht gefällt. Und ein Aspekt dieses Opferkultes ist möglicherweise auch, dass sie eben auf Juden beschränkt ist und Heiden ja auch, abgesehen von den äußeren Vorhöfen des Tempels, ja auch nicht in das Heiligtum durften. Das wäre ein, und das findet sich auch bei Paulus nochmal in der Apostelgeschichte, wo er ja auch kritisiert wird, dass er angeblich einen Heiden in den Tempel gemacht hat, was er nicht getan hat, aber das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird.
Ja, vielen Dank.
Gut, ja, wir sind schon über die Zeit, sozusagen. Also gerne noch nachfragen. Das ist ja wieder mal sehr viel Stoff und man muss es vielleicht auch noch ein bisschen sacken lassen. Also da wir ja nächstes Mal direkt mit dem Thema weitermachen, können da also auch noch Nachfragen zu kommen.
Der Wolfgang hat noch eine Frage. Am kommenden Wochenende ist der Jerusalem-Tag, an dem Israel die Eroberung Ostjerusalems groß feiert. Das oberste Gericht hat sogar den Demonstrationsweg, des Fahnenmarsches durch das muslimische Viertel in der Altstadt genehmigt. Da muss man kein Prophet sein, um zu befürchten, dass in der derzeitigen angespannten Lage nach dem Tod der Journalistin große Unruhen drohen, oder?
Ja, es kann am Sonntagnachmittag explodieren, keine Frage. Das der Marsch fängt so etwa um 4 Uhr nachmittags an und ist ihm erlaubt worden, ihn durch das Damaskustor, durch das muslimische Viertel zu machen. Und die Hamas hat schon angekündigt, dass sie sich das nicht bieten lassen wird. Und letztes Jahr hatten wir ja Raketenalarm an dem Tag. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch wieder was passieren wird. Also nachdem wir bisher alle Feiertage einigermaßen überstanden haben, steht uns das jetzt noch bevor. Und ja, Sonntagabend werden wir schlauer sein. Der Jerusalem-Tag ist ja in dem Sinne kein religiöser Tag, sondern eben der Tag nach dem jüdischen Kalender, an dem 1967 Ostjerusalem einschließlich der Altstadt von der israelischen Armee erobert worden ist. Und das ist eben für viele jüdische Israelis der Tag der Einheit, Vereinigung Jerusalems und für die Palästinenser natürlich der Tag der Besatzung. Und es hat in dem Sinne ja einen religiösen Aspekt, dass eben gerade aus dem religiösen Siedlermilieu, das als ein, ja, man hat den Sieg damals 1967 als die Hand Gottes gesehen, weil das auch ein sehr überraschender Sieg war und das sind schon auch messianische Vorstellungen, die damit verbunden sind. Und es gibt auch in diesen Kreisen, wenn auch die Hallelpsalmen, die an den jüdischen Feiertagen gebetet werden, die Psalmen von 113 bis 118, werden auch im Synagogengottesdienst gebetet an diesem Tag. Und es wird eben ein großer Marsch in die Altstadt gemacht, sozusagen nachzugehen, wie man damals zum ersten Mal wieder in die Altstadt gehen konnte. Das geht mit riesigen Fahnen und hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder zu Gewalttätigkeiten gegen die Palästinenser, die da ihre Läden haben, geführt. Und diesmal ist schon angekündigt worden, dass Beschränkungen für die Palästinenser auferlegt werden. Also es wird wahrscheinlich während der Zeit dürfen keine Muslime durch das Damaskustor, was ja eigentlich hauptsächlich von Muslimen benutzt wird, werden wahrscheinlich nicht da durch dürfen. Und wahrscheinlich müssen sie ihre Geschäfte schließen dafür. Also vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon, aber es sieht nicht gut aus. Und es war nicht die, würde ich mir erlauben zu sagen, nicht die allerweiseste Entscheidung zu sagen, dass der Marsch durchs Damaskustor gehen, sondern wenn er durchs Jaffa-Tor, also durch den mehr jüdisch geprägten Teil gehen würde, wäre es wahrscheinlich irgendwie gegangen. Aber es ist halt die alte Tradition und die Rechte macht großen Druck, das zu machen. Und von daher, letztes Jahr ist es ja im allerletzten Moment ist der Verlauf geändert worden. Eigentlich gleich in demselben Moment kam auch der Raketenalarm. Und hat ja dann auch zu mehrtägigen Bombardierungen im Gazastreifen geführt. Nicht auszuschließen, dass das wieder passieren wird. Ja, ich hoffe, dass wir da keine aktuelle Thematik nächste Woche einschließen müssen. Wäre ich ganz dankbar für, wenn das nicht nötig wird. Aber falls es nötig wird, soll man es natürlich auch tun.
Ja.
Gut. In diesem Sinne hoffen wir das Beste und bis
Genau.
nächste Woche.
Ja, vielen Dank.
Danke.